Amen und vielen Dank. Ja, heute der dritte Advent, die dritte Kerze, und es ist so schön, dass du heute auch wieder dabei bist, auch am Bildschirm mit dabei bist, vielleicht auch später mal. Wir haben ja so eine Reihe, so eine kleine Serie vorbereitet für Advent, für Weihnachten, auf Weihnachten hin. Die dritte Kerze, wir nähern uns also unserem Ziel, die Reise, im Grunde genommen die Reise zu Gott selbst. Im ersten Teil haben wir gehört von dem großen, umfassenden Plan der Rettung, die Geschichte Gottes mit den Menschen. Sie fängt ja nicht erst Weihnachten an, sondern sie fängt viel, viel früher an. Am Anfang eben, als Gott die Welt schuf. Das war die erste Kerze. Die zweite Kerze war, haben wir letzten Sonntag gehört, die Realität des Glaubens, die Realität der Gegenwart Gottes, was nichts zu tun hat mit dem Glauben an den Weihnachtsmann, ja, sondern wir sind aufgefordert, tiefer in Gottes Gegenwart hineinzugehen. Und heute gehen wir zu dem dritten Teil. Wir hören von weiteren Akteuren in dieser Weihnachtsgeschichte, die Hirten auf dem Feld, die Begegnung mit dem Messias. In den Sommermonaten habe ich mit ein paar Leuten einen Kurs durchgeführt, der heißt Al-Masira. Ich habe den schon mehrfach durchgeführt. Das ist ein Kurs, es heißt Al-Masira, heißt die Reise. Und es ist ein Kurs, eine mehrteilige Filmserie, die im Orient produziert wurde. Und es geht das Zielpublikum sind Menschen, die aus einem nicht westlichen Kulturhintergrund kommen. Und in dieser Serie ist ein Guide, ein Führer, ein Reiseführer, der den Zuschauer mitnimmt auf die Reise mit Gott und zu Gott hin. Und es geht über die verschiedenen Propheten, alles Propheten, die auch Moslems kennen, weil sie im Koran vorkommen. Und diese Reise geht hin bis zu dem Höhepunkt der Geschichte, zu Jesus. Jesus wird vorgestellt, seine Geburt, seine Beziehung zum Vater, zum Heiligen Geist. Und die letzten Teile sind dann Leben mit dem Messias. Und in diesem Kurs ist ein Mann, der hat immer ganz viele Fragen. Und das ist ja gut, wenn wir schon Fragen haben. Meine Oma sagt immer, wer nichts fragt, erfährt nichts. Ja, und so ist es auch. Und er kommt ja aus einem Land, wo Fragen, gerade religiöse Fragen, eben nicht erlaubt waren. Es gab tatsächlich die Situation, er sagt, er hatte studiert an der Hochschule und dort ist es Pflicht, sozusagen Religion mitzustudieren. Und es gab da eine religiöse Frage, die ihn sehr beschäftigt hat. Und er hat diese Frage gestellt und das Ergebnis war, dass er dann ein Jahr lang nicht mehr an die Uni durfte, weil es ungehörig war, diese Frage zu stellen. Wir lieben es, ich liebe es, wenn Leute Fragen stellen. Ja? Das heißt nicht, dass wir alle beantworten können. Aber mit Fragen zeigt ja auch ein Interesse. So, und seine Frage war, die er jetzt hatte, und er hat eifrig mitgelernt, gesagt, warum wurde Jesus in einem Stall geboren? Das ist doch erbärmlich. Das ist doch nicht angemessen. Er ist doch der König. Warum wird er nicht in einem Palast geboren? Da wäre doch der richtige Platz. Und ich sage zu ihm, gute Frage. Wir sind jetzt bei Lektion 2 und ich glaube, so ungefähr bei Lektion 6 wird diese Frage beantwortet. Okay, also ihr wärt sowieso gekommen, aber es war nochmal gut so. Ja, heute die Hirten auf dem Feld. Wer mal früher selbst vielleicht in der Kirche tätig war, Kindergottesdienst, Krippenspiel und so weiter. Die Hirten, das ist ja die bevorzugte Rolle für die Jungs, ne, die nicht so gerne reden. Ja, die bekommen diese Rolle. Wenn sie kleiner sind, dann bekommen sie die Rolle von den Schafen. Ich kann mich noch erinnern, meine Kinder, wo sie klein waren, wir hatten tatsächlich auch mal so eine szenische Aufführung und so weiter. Dann kriegten sie so Schaffelle umgebunden und so weiter, waren sie die Schafe. Ja, und ja, die Hirten, die haben meistens auch keine Sprechrolle. Insofern, das ist genau richtig für Jungs. Also ich wäre so einer gewesen, wäre ich mal beim Krippenspiel dabei gewesen. Ich hätte, wenn ich hätte mitmachen müssen, dann garantiert die Hirtenrolle irgendwo gekriegt. So einer, der weit hinten in der Ecke sich verdrückt und so. So einer war ich. Ja, der Evangelist Lukas, der beschreibt uns ja diese Szene. Ja, der Vorlauf ist Maria und Josef. Sie kommen aus dem kleinen Dorf Nazareth. Sie mussten zur Volkszählung nach Bethlehem reisen. Und als sie dort ankamen, ist die Stadt voll von Menschen. Es gibt keine Unterkünfte mehr. Der Stall war der einzige Platz für sie. Und an diesem bescheidenen Platz, dort bekommt Maria ihren Sohn. Und wir lesen ab Vers 8 in dem Lukas-Evangelium: In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal der Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Wie wäre es uns wohl ergangen in einer solchen Situation? Ich meine, die Begegnung mit dem Engel war ja schon der Hammer, der dann plötzlich dasteht. Und dann das, was er sagt: Es ist der Messias, der Herr. Und hier geboren, ganz in der Nähe. Und dann öffnet Gott sozusagen den Himmel und lässt die Hirten hineinschauen und lässt sie die Dimension des Übernatürlichen sehen. Große Scharen des himmlischen Heeres preisen Gott. Also wenn wir versuchen, uns dieses Bild mal vorzustellen, ist doch absolut gigantisch. Engel, sie sind ja Boten Gottes. In der Regel haben sie Aufgaben, sie überbringen Nachrichten. Und Engel sind da ziemlich beschäftigt in der Weihnachtsgeschichte, die kommen ja mehrfach vor. Das Ganze geht ja schon los mit Zacharias, dem Vater von Johannes. Ihm begegnet ein Engel und bereitet ihn darauf vor, dass er doch noch Vater wird in seinen alten Tagen. Dann kommt ein Engel zu Maria, der Jungfrau, um ihr zu sagen, dass sie die Mutter wird, dass sie Jesus auf diese Welt bringen wird. Eine super interessante Begegnung. Dann kommt der Engel zu Josef, ihren Verlobten, weil der Josef hat ja ein bisschen Problem gehabt. Seine Verlobte ist schwanger, er weiß von nichts, er steht ein bisschen blöd da, versucht sich irgendwie davon zu machen, und der Engel sagt: Nee, hier bleiben, hab was vor, und nordet ihn erstmal ein. Dann kommen die Engel zu den Hirten. Eine völlig unbedeutende Randgruppe in dem ganzen Szenario, und sagt den Hirten: Hey, heute ist der Heiland geboren, der Retter ist geboren. Und das hat Folgen. Und dann kommt der Engel nochmal zu Josef, um ihn zu warnen, dass Herodes ziemlich sauer ist und dass er vorhat, alle Kinder in Bethlehem und Umgebung umbringen zu lassen, und sagt: Mach dich mal lieber vom Acker mit deiner Familie, geh nach Ägypten und zögere nicht, mach einfach. Ja, also Engel haben eine richtig wichtige Aufgabe. Und viele Menschen finden es ja total faszinierend, Engel, ja, Engelbegegnungen. Aber ich sage euch, die Begegnung mit dem, der die Engel gemacht hat oder dem sie dienen, ist viel interessanter als die Begegnung mit dem Engel. Ja, die mag vielleicht faszinierend sein, Aber die Begegnung mit Jesus selbst ist so viel mehr. Also die Hirten waren natürlich total beeindruckt von dem Szenario, kann man sich ja vorstellen. Und dann sagen sich, geht es weiter im Lukas, dann sagt die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Also, sie machen sich auf den Weg dorthin. Jetzt muss man wissen, auch in dieser Zeit gab es diese Erwartung im ganzen Volk der Juden, dass der Messias kommt. Im Laufe der ganzen Geschichte hatte ja Gott immer wieder Wegweiser aufgestellt, durch Propheten, durch Könige. Es gab den Tempel in Jerusalem, der sozusagen wie ein Spiegelbild des Himmels oder ja, eines Ortes sozusagen der Herrlichkeit, dort wohnte Gott. Ja, Gott sagte, meine Herrlichkeit wird dort wohnen. So, es war sozusagen in dem ganzen Volk war das Allgemeingut. Es war Allgemeinwissen, der Messias wird kommen. Jetzt hatte man schon ziemlich lange gewartet, also der letzte bedeutsame Prophet ist schon 400 Jahre her, dass er gesprochen hatte, und irgendwie musste da was passieren. Man spürte es, es knisterte irgendwie, denn da gab es ja diesen Johannes, der angekündigt hat, dass einer kommt, der aufgerufen hat zu Buße und Umkehr. Das war danach. Ja, wer aufgepasst hat, Johannes ist ja ungefähr gleichzeitig mit Jesus geboren. Aber diese Erwartung war im ganzen Volk, die war eben da gewesen. Und auch die Hirten, die sicherlich keine gebildeten Leute waren, aber irgendwo war das bei ihnen auch vorhanden. Aber sie kommen jetzt hin und der erwartete König. Ich glaube, das Volk hat was anderes erwartet, wie dieser König kommen wird. Doch nicht in der Futterkrippe im Stall. Das entspricht doch auch nicht unbedingt unseren Erwartungen. War das vielleicht einfach nur ein schlechter Start? Oder war es Absicht, dass der König genau so kommt? Kann dann der, der Gottes Bund, der seine Versprechen, die ja über all die Jahrhunderte weitergegeben wurden, kann er wirklich so in diese Welt kommen? Gott hat ja auch nicht auf die Ankunft mit Fanfaren und Trompeten aufmerksam gemacht, sondern lediglich ein paar Hirten auf dem Feld, die bei ihren Schafen schlafen, nur ihnen wird es angekündigt. Und ich finde, es macht etwas deutlich vom Charakter Gottes. Es hat etwas zu tun mit Demut, mit Bescheidenheit, so wie Gott sozusagen sich auf diese Ebene, auf diese zutiefst menschliche Ebene begibt. Und genauso wie das Leben von Jesus in diesen sehr bescheidenen, einfachen Verhältnissen startet, so verläuft ja auch sein Leben. Ohne Glanz und Pomp von außen, weil der Glanz kommt von wo ganz woanders her, er kommt von innen. Dabei ist die Person des Messias, ihn zu verstehen, ist von buchstäblich lebenswichtiger Bedeutung. Er selbst drückt es ja später mal so aus, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, außer durch mich. Aber wer ist er? Wer ist dieser Messias? Und wozu wurde er gesandt und was war sein Auftrag? Die Antworten zu diesen Fragen, die findet man damals wie heute in der Schrift, in der Bibel. Denn woher wusste denn Simeon, der im Tempel, ein Prophet, der im Tempel war, der den Neugeborenen dann segnet, woher wusste er denn, dass der Messias Rettung für alle Menschen bringen wird? Wie wusste Zacharias, der Vater von Johannes, dass Jesus der erwartete Erlöser ist. All das konnten sie finden in der Schrift. 700 Jahre vorher, da schreibt Jesaja: Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeit durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Das war bekannt. So, was machen die Hirten? Die Hirten machen das, was nahe liegt. Sie schauen einfach nach. Sie schauen nach, ob das alles so ist, wie der Engel ihnen gesagt hatte. Und sie finden die beschriebene Situation und geben das weiter, was sie selbst gesehen und gehört haben. Sie begegnen dem erwarteten Messias auf eine ganz andere Art, als sie sich das gedacht hatten. Als einfache Männer hatten sie ja nichts gemein mit den gelehrten Männern, die im Tempel sind, ja, mit den Theologen, mit den Schriftgelehrten. Sie gehörten ja nicht zu dieser auserwählten Schar der Hochgebildeten, die die Tora bis zum letzten Buchstaben kannten. Wisst ihr, dass jemand, der ein Schriftgelehrter werden wollte, der musste die Tora auswendig kennen? Das war sozusagen erstmal der Anfang, die Eintrittskarte, bevor es losging. So, diese Gelehrten, die wussten noch Bescheid über Gottes Pläne. Und sie, ihr Auftrag war es doch, dem einfachen Volk zu vermitteln, wie es sich zu verhalten hat, wie es ein gottesfürchtiges Leben führt. Und die Hirten, die wussten vermutlich auch nichts von den Prophetien des Jesaja, der ja nicht nur seine Geburt und ihre Umstände genau beschrieb, sondern mehr noch die Art und Weise, wie der Messias sterben würde. Auch das beschreibt Jesaja. So, Gott war für diese Männer weit weg. Gottes Gegenwart dort im Tempel in Jerusalem. Wer weiß, ob sie da jemals hinkamen. Und Gott hatte bestimmt auch andere Dinge zu tun, als sich um ihre Sorgen und Nöte zu kümmern. Als junger Mann oder als Heranwachsender war das auch für mich eine Frage, die so mehr in mein Bewusstsein kam. Die Frage nach Gott. Und gibt es ihn? Oder welche Bedeutung hat es für mein Leben? Ich fühlte mich vielleicht ähnlich wie diese Hirten, unbedeutend, weit weg von Gott. Ja, ich kannte den religiösen Rahmen, weil ich in einer religiösen Familie groß geworden bin, wofür ich sehr dankbar bin. Gebet morgens, Gebet vor dem Essen, nach dem Essen, ja, Gebet abends natürlich und sonntags in die Kirche gehen. Das war normal. Aber ich dachte eigentlich dort weniger an eine Begegnung mit Gott, sondern ich dachte eher an die Erfüllung einer Pflicht. Es hieß ja auch die Sonntagspflicht. Wer katholisch groß geworden ist von euch, der kennt das. Es gab noch so ein paar andere Pflichten. So einmal im Jahr beichten gehörte auch mit zu den Pflichten. Vor Ostern. Spannende Geschichte. Ich denke, es geht heute vielen Menschen so. Sie kennen gewisse Traditionen, vielleicht auch religiöse Traditionen und versuchen, sie irgendwie zu erfüllen. Ich glaube, ein Beispiel, was wir alle gut kennen, das ist die Hochzeit im weißen Brautkleid. Welche Frau liebt das nicht? Und auch das ist letztendlich ja eine Tradition, eine gute Überlieferung. Das hat Stil und gehört mit dazu. Aber der Inhalt? Viele Pfarrer und Pastoren, die ringen doch darum, gerade heute auch da nochmal Einfluss zu nehmen, nochmal an diese Menschen ranzukommen, die sich vielleicht der Kirche schon so weit entfernt haben, sie nochmal anzusprechen und einzuladen, dass sie wieder neu sich aufmachen, vielleicht in die Kirche erstmal zu kommen und dann letztendlich auch wieder neu zu Gott zu kommen. Und Weihnachten geht man eben in den Gottesdienst. Das schafft ja einen würdevollen Rahmen für den Abend. Irgendwie fühlt sich das ja auch schön an, wenn man vorher im Gottesdienst war, danach mit der Familie am Weihnachtsbaum sitzt. Heute wahrscheinlich oder diese Weihnachten ein bisschen kleinerer Rahmen. Aber so dieser Weihnachtsgottesdienst gehört da auch wieder zu. Auch das sind Traditionen. Und die Hirten, die haben wahrscheinlich auch bestimmte Traditionen gefeiert, die Jahresfeste, möglicherweise sogar die vorgeschriebenen Opfer. Aber irgendwie war es ja doch nur eine Tradition und sie hatten keine wirkliche Beziehung zu diesem Gott. Und jetzt passiert dieses Erstaunliche. Der Engel ruft sie und beschreibt ihnen, was los ist. Und plötzlich stehen sie vor Gott selbst. Sie verstehen es vielleicht nicht in diesem Moment, aber etwas anderes passiert ja. Gott überwindet diese Ferne und diese Distanz, indem er selbst kommt. Und er kommt genau hinein in die Welt der Hirten. Die Futterkrippe, der Stall, das ist doch ihre Welt. Da sind sie zu Hause, das kennen sie. Die Hirten hatten verstanden, dass die Aussagen des Engels richtig waren. Schließlich hatten sie ja alles so vorgefunden, wie angekündigt. Das war ja Beweis genug. Und so konnten sie auch vertrauen auf die Aussage, heute ist der Messias geboren, der Retter. Sie konnten es greifen in dem Moment, wo sie dastehen. Das ist der Retter, der Messias. So zerbrechlich, so nah, vor meinen Augen. Diese Begegnung hat ihr Leben verändert. Und wisst ihr, du kannst viel wissen über Gott, über Religion, über die Tiefen der Zusammenhänge der Geschichte, die Bezüge der Schrift. Aber nur die Begegnung mit dem Messias wird dich in deinem Tiefsten verändern. Nur das wird zu einer nachhaltigen und kompletten Wesensveränderung führen. Ich denke, sehr viele von denen oder alle vielleicht, die hier sind und auch von denen, die am Bildschirm sitzen, die hatten diese Begegnung. Sie hatten es erlebt, wie sie dem Messias sozusagen gegenüberstanden, wo er völlig unerwartet in ihr Leben hineingesprochen hat. Die Hirten waren ja nicht auf dem Feld, weil sie gesagt haben, ach, heute Abend, ich glaube, da ist was los. Sie waren ja nicht vorbereitet sozusagen darauf, auf diese Begegnung. Sie haben sie noch nicht mal gesucht. Und Gott kommt in unser Leben, auch wenn wir nicht suchen, wenn wir es zulassen. Er ist plötzlich da. Und dann bist du aufgefordert, genau das zu tun, was die Hirten gemacht haben. Nämlich dem Engel zu glauben und dich auf den Weg zu machen und diese Begegnung zustande kommen zu lassen. Das wäre der Weg, den die Hirten gehen mussten. Sie hätten ja auch bei den Schafen bleiben können und sagen, wow, Was für eine grandiose Vorstellung heute Abend. Hätte mir nie gedacht. Engel hatte ich mir immer schon mal gewünscht zu sehen. Heute Abend haben wir es gesehen. Die Botschaft, die war auch interessant. Ja. Und da wäre es das gewesen. Und da wäre nichts passiert. Erst, wo sie sich aufmachen. Erst, wo sie hingehen. Erst, wo sie die Begegnung hatten. Dann passiert's. Und in der Folge fangen sie an zu erzählen. Dort bei der Krippe und dort bei ihren Kollegen. Überall, da fangen sie an zu erzählen. Das haben wir heute erlebt. Und es ist bei Menschen, die Jesus begegnen und die diese Veränderung erfahren, ganz genauso. Sie fangen an, davon zu erzählen, von dieser Begegnung, von diesen grandiosen Dingen, die sie mit Gott erleben. Zum Ende noch ein kleines Beispiel, auch aus der Schrift, von einem Mann namens Hiob, gut bekannt. Es gibt ein ganzes Buch von ihm. Und Hiob am Ende von seinen langen Reden, von all seinen Jammern, seinen Argumentieren, seinen Beschwerden und Rechtfertigungen, seinen Streitgesprächen mit seinen klugen Freunden, da begegnet ihm Gott. Und dann ist vorbei mit den Jammern und Klagen. Dann sagt er nur noch: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und heute will ich dich auffordern, all deine Beschwerden, dein Nicht-Gesehen-Werden, deine Kränkungen, Befindlichkeiten, deine Sorgen, auch dein Stolz, dein Besserwissen, all das zur Seite zu legen und nachzuschauen, dich auf den Weg zu machen und zu forschen, wer ist das? Wer ist dieser Messias? Wer ist das Kind in der Krippe? Wer ist es? Warum ist er gekommen? Hat das irgendeine Bedeutung für mich und mein Leben? Und wenn du heute bereit bist dazu, hier einen Schritt zu gehen, wie die Hirten, die sich aufgemacht haben, dann möchte ich mit dir und für dich beten. Und wenn du magst, wenn du übereinstimmen magst, dann stimme in deinen Gedanken oder laut wie auch immer, stimm damit überein. Sag, Vater, ich danke dir, dass du heute in mein Leben gesprochen hast, so wie damals die Engel zu den Hirten gesprochen haben. Ich danke dir, dass du einen Weg bereitet hast, auf dem ich gehen darf. Und ich will mich aufmachen, den Messias zu suchen. Ihn, der Retter dieser Welt, ihn zu erkennen, nachzuforschen, wer er ist und zu sehen, welche Bedeutung er für mein Leben hat. So bitte ich dich, Vater, komm du und hilf du mir, diesen Weg zu gehen. Leite du mich, denn dich will ich finden. Amen. Und ich sage dir eins, wenn du dieses Gebet betest oder mach's mit deinen Worten. Es kommt nicht auf eine bestimmte Formulierung oder irgendetwas an. Es kommt darauf an, was du in deinem Herzen oder zum Ausdruck bringen willst. Wenn du dich aufmachst, zur Krippe zu gehen, um ihm zu begegnen, es wird dein Leben in dramatischer Weise verändern. Zum Besten, was du dir jemals vorstellen kannst.